Willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste, dem Podcast von Studierenden für Studierenden. Ich bin Mireille und heute sprechen wir über die Fähigkeiten, die auf keinem Stundenplan stehen, die uns im Studium aber trotzdem jeden Tag begegnen: Soft Skills. Denn zwischen Vorlesungen, Gruppenarbeiten, Präsentationen und Prüfungen lernen wir oft mehr als nur Fachwissen. Wir lernen, unsere Meinung zu vertreten, mit unterschiedlichen Menschen klarzukommen, Konflikte auszuhalten und an uns selbst zu wachsen. Ich kenne diesen Prozess sehr gut. Als ich mit dem Studium begonnen habe, war vieles neu für mich. Auch das Leben in Deutschland. Mit der Zeit habe ich verstanden, das Studium verändert nicht nur, was wir wissen, es verändert auch, wie wir denken, kommunizieren und wer wir werden. Darüber spreche ich heute mit der Psychologin Michelle Keus. Michelle, schön, dass du wieder da bist. Du bist heute schon zum zweiten Mal bei uns und darüber freuen wir uns sehr. Bevor wir starten, kannst du dich kurz vorstellen und erzählen, was du beruflich machst?
Hallo Mireille, danke nochmal für die Einladung, dass ich zum zweiten Mal hier sein darf. Mein Name ist Michelle Keus. Ich arbeite als Psychologin hier in Augsburg und biete dort Coachings an, überwiegend mit dem Schwerpunkt, den eigenen Selbstwert aufzubauen. Habe aber tatsächlich ganz viele Klienten mit unterschiedlichen Themen, habe auch viele Studierende bei mir, die genau wegen diesem Thema, worüber wir heute sprechen, auch kommen, um einfach resilienter zu sein und diesem ganzen Studiumsdruck auch irgendwie standhalten zu können.
Sehr schön. Danke Sie. Ich freue mich wirklich auf unser Gespräch, weil ich glaube, dass dieses Thema für viele Studierende auch sehr wichtig ist und auch für diejenigen, die gerade mitten im Studium sind und vielleicht noch gar nicht merken, wie sehr sie sich persönlich entwickeln. Und Michelle, ich würde gerne mit einem Gedanken starten, den ich selbst lange hatte. Am Anfang meines Studiums dachte ich oft, wenn ich fachlich gute Arbeit leiste, dann reicht das aus, besonders in Gruppenarbeiten. Vor allem im Bachelor, bei den ersten Projekten, war ich oft einfach mit allem einverstanden, was meine Gruppenmitglieder gesagt haben. Nicht, weil ich keine eigenen Ideen hatte, die hatte ich schon, aber ich habe sie oft nicht ausgesprochen. Ich dachte damals, es könnte zum Beispiel respektlos wirken, wenn ich widerspreche oder eine andere Meinung äußere. Und vor allem, weil ich damals noch nicht so lange in Deutschland war und vieles für mich neu war. Die Sprache, das Studiensystem, die Kommunikation und auch die Gruppenarbeit. Aber heute sehe ich das anders. Jetzt nach mehreren Projekten und meinem zweiten Masterstudium merke ich, dass gute Arbeit bedeutet nicht nur fachlich etwas richtig zu machen, sondern auch gute Arbeit bedeutet auch klar zu kommunizieren, Verantwortung zu übernehmen und auch eigene Perspektive einzubringen. Michelle, ich habe eine Frage für dich zum Ersten. Warum sind Soft Skills so wichtig für persönlichen und beruflichen Erfolg, obwohl man sie auch im Studium nur so nebenbei lernt?
Vielleicht können wir vorher erst drüber sprechen, was Soft Skills überhaupt sind, weil letztendlich geht es ja darum, dass ich nicht nur das Fachwissen mitbringe, sondern auch soziale Kompetenzen. Also welche Persönlichkeit bringe ich mit? Und im Studium ist es oft so, dass wir nur inhaltlich gefordert und gefördert werden, aber uns ja nicht beigebracht wird, wie habe ich eine eigene Meinung, wie kann ich Verantwortung übernehmen, wie soll ich mich verhalten in Gruppenarbeiten, in Projekten. Und die Soft Skills sind deswegen so entscheidend, weil wenn wir dann in die echte Welt starten, sage ich jetzt mal, in die Berufswelt, da geht es leider um Leistung in unserer Leistungsgesellschaft. Mhm. Und da geht es jetzt weniger darum, dass ich nur inhaltlich glänzen kann, weil wenn ich mich ja gar nicht traue, so wie du es jetzt vorhin auch beschrieben hast, meine Meinung zu vertreten in einem Meeting oder in Projekten, immer Angst habe, Fehler zu machen, ein kleines Mäuschen bin, weil ich immer Angst habe, nicht gut genug zu sein, dann kann ich ja mit meinem Wissen auch nicht glänzen. Das heißt, grundlegend geht es ja erstmal darum, in den Raum reinzukommen, sage ich mal, in den Job. Da komme ich oft rein durchs Bewerbungsgespräch, durch mein Wissen, durch meine Qualifikationen. Aber ob ich in diesem Raum bleiben darf, ob ich eine gute Leistung bringe, ob ich ein gutes Teammitglied bin, das entscheiden letztendlich meine Soft Skills, wie gut ich mich da einbringen kann. Das heißt, ich würde sagen, die persönliche Weiterentwicklung ist letztendlich entscheidender, ob ich beruflich erfolgreich bin und durchs Leben komme, als dass ich einen 1,0 Abschluss habe, den aber nicht irgendwie zum Vorschein bringen kann.
Ja, das erklärt ganz gut so die fachliche Leistung, also den Unterschied zwischen fachlicher Leistung und persönlicher Fähigkeit. Und da wir beim Thema sind, ich finde, dass auch hier die Technische Hochschule Augsburg in vielen Bereichen sehr praxisorientiert. Also wir haben wirklich viel Gruppenarbeiten, auch Präsentation und auch praktische Aufgaben. Dadurch auch lernt man nicht nur dieses Inhalte, sondern auch unterschiedliche Persönlichkeiten kennen. Man merkt auch schnell, manche Menschen arbeiten sehr strukturiert, andere eher spontan, manche übernehmen viel Verantwortung, andere halten sich eher zurück. Und genau dadurch lernt man die verschiedenen Persönlichkeiten und Charaktere, wie du gesagt hast, das hilft sehr für berufliches Leben. Da wir beim Thema Praxis und Berufsleben sind, Michelle, welche Fähigkeiten fehlen vielen Menschen später im Berufsleben, obwohl sie im Studium vielleicht sehr gute Noten hatten?
Ich glaube, der wichtigste Punkt, der an allen Ecken und Enden in unserer Gesellschaft einfach fehlt, ist offene Kommunikation. Also es wird viel zu wenig offen kommuniziert, sowohl über Gefühle als auch über Bedürfnisse und Wünsche, Ziele, was brauche ich als Arbeitnehmer, was brauche ich als Arbeitgeber, was wünsche ich mir von meinem Team. Und wie du schon angesprochen hast, die Selbstorganisation. Also wenn ich selber nicht weiß, wer ich bin und wie ich ticke, was ich brauche, was ich für ein Typ Mensch bin, dann kann ich mich ja auch nicht gut einbringen. Das heißt, die meisten schwimmen im Berufsleben und hudeln sich da irgendwie durch, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wie sie eigentlich sich am effizientesten einbringen können. Und weil sie sich dann nicht trauen, offen zu kommunizieren, entstehen immer so unterschwellige, passive Konflikte, die da meisten irgendwie zu einer schlechten Stimmung irgendwie führen. Deswegen würde ich sagen, offene Kommunikation, Selbstorganisation, der Umgang mit Kritik, ganz, ganz wichtig. Die meisten nehmen alles persönlich, fühlen sich sofort angegriffen als Mensch. Wenn ich aber als Arbeitgeber kein Feedback geben darf an meinen Arbeitnehmer, wie sollen wir dann Leistung erbringen, wie sollen wir effizient sein? Das funktioniert letztendlich nicht. Und ein ganz großer Baustein ist auch die emotionale Stabilität. Wenn ich immer alles persönlich nehme, immer Angst habe, nicht gut genug zu sein, das hatten wir auch in unserer letzten Folge ganz viel, wenn ich immer negative Gedanken habe, dann bin ich emotional auch nicht stabil. Das heißt, wenn ich emotional nicht stabil bin, traue ich mich wieder nicht zu kommunizieren, dann nehme ich alles persönlich und dann sinkt auch meine Leistungsfähigkeit und somit auch steigt dann die Unzufriedenheit im Team oder bei meinem Arbeitgeber.
Also so offene Kommunikation, stabile Emotionalität und mit Konflikten nicht persönlich nehmen und die Konflikten gut lösen.
Genau, dass ich konstruktive Kritik nicht persönlich nehme, sondern dass ich es eben als Chance sehe, zu wachsen und meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ja. Weil wenn mir keiner Feedback gibt, dann bleibe ich immer im Status quo und dann kann ich ja auch nicht wachsen.
Ja. Ja, da merkt man, dass es so gute Noten alleine nicht reichen. Und wenn man das so betrachtet, hat das natürlich auch viel mit Bildungssystem zu tun. Hochschulen geben sich auch Mühe, Studierende fachlich gut vorzubereiten. Und gerade praxisorientierte Projekte helfen auch sehr. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass Soft Skills zwar ständig gebraucht werden, aber selten wirklich bewusst erklärt oder reflektiert werden. Michelle, aus so psychologischer Sicht, was läuft im Bildungssystem vielleicht noch nicht optimal, wenn es um Soft Skills oder persönliche Entwicklung und soziale Kompetenzen geht?
Ich glaube, unser Schulsystem und generell unser Bildungssystem ist aktuell darauf ausgelegt, dass man richtige Antworten liefert, wenig Fehler macht und sehr angepasst ist. Und eine angepasste Gesellschaft bringt jetzt nicht die größten Individualisten raus, sage ich jetzt mal. Und so läuft es auch in der Schule und auch in vielen Studiengängen ab, dass man halt mit der großen Masse mitschwimmt, aber eigentlich keine starken Charaktere hervorstechen, weil die oft unerwünscht sind. Im Berufsleben will man die aber haben. Man will die Eigenverantwortung, man will die kreativen Köpfe, man will, dass Menschen Initiative ergreifen, Verantwortung übernehmen. Aber wie soll ich das machen, wenn ich das 10, 15 Jahre während meines Studiums und der Schulzeit nicht lerne? Das heißt, oft ist es so, wir haben eine große Masse an Schülern und an Studierenden, die müssen wir in kurzer Zeit durch die Schulzeit oder durch Studium bringen. Deswegen müssen sie sehr angepasst sein. Also sprich, alle schwimmen gleich, alle müssen einigermaßen, sage ich mal, den Durchschnitt erfüllen. Und man darf weder nach links oder rechts irgendwie ausufern oder in irgendeine Extreme gehen, sondern man muss einfach angepasst, ohne möglichst viel Widerstand oder wie soll ich das sagen, hohe Ansprüche einfach durchkommen. Und da eckt man dann im Berufsleben an, weil das ja nicht gewünscht ist. Weil die Arbeitnehmer wollen ja jemanden, der eigenständig arbeiten kann, der möglichst effizient arbeitet. Wenn ich das aber vorher nicht lerne, wie soll ich es dann umsetzen?
Spannend. Das ist so spannende Einblicke eigentlich. Oder die Bildungssysteme sollte ein bisschen freier Raum für die unterschiedlichen Persönlichkeiten oder Extremen, wie du gesagt hast.
Ich würde sagen, unser Bildungssystem ist einfach darauf ausgelegt, dass ein Kind in eine Schublade passt. Mhm. Also sprich, alle Kinder kommen in die gleiche Schublade rein. Du gehst in die Grundschule und danach gibt es quasi die drei weiterführenden Schulen. Mittelschule, Realschule und Gymnasium. Und meistens sind die Klassen sehr groß. Jetzt in deinem Fall, weil du hier ja nicht zur Schule gegangen bist, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, wirst du da keinen Vergleich haben. Aber bei uns ist so, wenn ich an meine Schulzeit denke, wir waren 32 Kinder in der Klasse, da wurdest du einmal abgefragt. Wenn du das geschafft hast, dann wusstest du, das Schuljahr ist eigentlich rum. Mhm. Und letztendlich geht es ja dann darum, wenn ich so eine große Klasse habe, dann kann ich nicht individuell auf jeden einzelnen Schüler eingehen, sondern ich muss quasi den Stoff in kurzer Zeit durchbringen, damit alle Schüler quasi ihre Noten abliefern. Das heißt, da wird nicht individuell auf das jeweilige Kind eingegangen, sondern du musst dich einfach anpassen, du musst einfach mit dieser Geschwindigkeit mitkommen und wenn du es nicht schaffst, dann hast du halt verloren. Das heißt, da wird jetzt nicht die individuellen Stärken gefördert, dass der eine jetzt besonders gut ist in Kommunikation, der andere ist gut in Mathematik, der andere hat wahnsinnig gute soziale Kompetenzen, sondern alle müssen die gleiche Leistung abliefern in diesem Fach. Mhm. Und dann gibt es das Notensystem und wenn du quasi eine 1 hast, bist du ein guter Schüler, wenn du eine 4 hast oder eine 5, dann bist du ein schlechter Schüler. Und mit diesem Mindset startet man dann ins Studium und in die Berufswelt. Das heißt, die Kritik von mir an unser Bildungssystem ist, dass es nicht individualistisch ist, wie jedes Kind oder jeder Schüler bestmöglich gefördert werden kann, sondern die große Masse wird durchgedrückt und am Ende hab ich einen großen Pool von Abiturienten oder von Studierenden, die aber letztendlich eine angepasste Masse sind, weil keiner konnte ja seine Persönlichkeit so ausleben und so ausreifen, wie er es vielleicht gebraucht hätte.
Mhm. Wenn wir so jetzt vom Bildungssystem in den konkreten Studienalltag gehen, dann sind so auch Gruppenarbeiten wahrscheinlich eines der besten Beispiele. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich durch Gruppenarbeiten am meisten auch gelernt habe, auch wenn sie manchmal sehr herausfordernd waren. Ich bin jetzt seit so ungefähr 7 Jahren hier an der Technischen Hochschule Augsburg und habe mit der Zeit gelernt, besser auch mit Konflikten umzugehen. Früher habe ich auch vieles sehr persönlich genommen. Wenn jemand zum Beispiel wenig beigetragen hat in einem Projekt oder wenn die Kommunikation schwierig war, hat mich das oft auch lange beschäftigt. Aber heute versuche ich, solche Situationen sachlicher zu sehen. Wie du gesagt hast, das ist besser so, wenn man nicht so alles persönlich nimmt und nicht alles mit nach Hause zu nehmen und vor allem von Anfang an auch klarer zu kommunizieren und klarer die Aufgaben verteilen. Das ist ganz gut, fand ich. Genau, und dazu habe ich eine Frage an dich. Welche Soft Skills entwickeln Studierende im Laufe ihres Studiums oft unbewusst? Zum Beispiel gerade durch Gruppenarbeiten, Projekte und Präsentationen.
Ich glaube, grundlegend fängt es schon an vom Zeitmanagement. Mhm. Ich muss mich alleine strukturieren und sortieren, wann mache ich was, wann gebe ich was ab, wann welche Deadline gibt es, die wir einhalten müssen. Mhm. Und natürlich selbstständiges Arbeiten. Ich habe jetzt niemanden mehr, der mir alles hinterherträgt, sondern ich muss einfach selber abliefern. Mhm. Dann im positiven Sinne die Anpassungsfähigkeit, dass ich mich auf die jeweilige Gruppe eben einstelle. Da kommen viele verschiedene Charaktere zusammen. Mhm. Der eine ist extrovertierter, der andere introvertierter. Der eine ist mehr vielleicht der Clown und der Entertainer. Die andere Person ist vielleicht etwas ruhiger und zurückhaltender. Und die Gruppe muss eine eigene Dynamik finden, wie es am besten funktioniert. Das heißt, jeder muss sich irgendwo in einem gewissen Maße anpassen und kann nicht nur seinen egoistischen Stil jetzt irgendwie durchsetzen, weil dann funktioniert das nicht. Das heißt, Frustrationstoleranz ist eben ganz wichtig, wie du es auch schon gesagt hast, weil in so einer Gruppenarbeit haben nicht alle die gleiche Arbeitsmoral, es haben nicht alle den gleichen Standard oder die gleiche Einstellung, wie gut das Projekt, die Gruppenarbeit jetzt abgeschlossen werden soll. Das heißt, für die eine Person ist es super wichtig, da jetzt vielleicht eine 1 zu kriegen und eine andere Person ist mit einer 4 völlig happy. Mhm. Dementsprechend bringt sie sich vielleicht weniger ein. Ja, das nervt aber die Person mit hohen Ansprüchen total, genau, weil ich will ja gut sein. Ich will ja, dass wir als Gruppe gut abschneiden, wo wir wieder zu der offenen Kommunikation kommen, dass man in der Lage ist, seinen Unmut oder seine Kritik konstruktiv zu äußern, ohne die andere Person persönlich anzugreifen, dass man einfach sagt, hey, mir ist das wichtig, dann auch vielleicht auch erklärt, warum es einem wichtig ist,
ja,
und versucht gemeinsam Kompromisse zu finden oder Lösungen zu finden, wie können wir es schaffen, dass die eine Person zufrieden ist, hey, ich will da wirklich eine gute Leistung bringen, und das andere Gruppenmitglied sagt aber, ja, kann ich verstehen, hab da jetzt aber keine Motivation oder keine Lust, da jetzt ewig viel Arbeit reinzustecken, dass man da halt offen drüber kommuniziert. Das heißt, durch diese Gruppenarbeiten lernt man meines Erachtens schon ziemlich viel, sich selber zu organisieren, offen zu kommunizieren, wie äußere ich Kritik und wie gehe ich mit Frustration um, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es gern hätte.
Ja, ich glaube auch dieses Aspekt, dass man auch Kompromisse findet in der Gruppe. Also man kann nicht so an der gleichen Meinung immer bleiben, sondern man muss ein bisschen Kompromisse zwischen die Projektmitglieder finden. Dieses Aspekt mit Zeitmanagement habe ich wirklich sehr viel davon gelernt durch Studium. Ich habe auch so dieses Application mit To-Do-List und jede Woche zum Beispiel priorisiere ich so Aufgaben und schreibe ich manchmal sogar auf, wie lange jede Aufgabe ungefähr dauern könnte. Und ich glaube, dass es, also ohne Studium hätte ich nicht so dieses Zeitmanagement-Skill irgendwie entwickelt. Ja, natürlich klappt es nicht immer perfekt. Manchmal dauert etwas länger, manchmal geht es schneller. Aber es hilft sehr, dieses Überblick zu behalten. Und da wir gerade bei Selbstorganisation sind, welche Rolle spielt Zeitmanagement aus psychologischer Sicht für Stress, Motivation und Selbstvertrauen im Studium?
Wie meinst du die Frage?
Genau. Also ich meine, wenn man zum Beispiel Zeitmanagement so als Soft Skills hat, was hilft so die eine oder andere?
Okay. Letztendlich auch wieder Typsache. Wir haben die eine Person, die ist vom Naturell sehr strukturiert, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, dir helfen To-Do-Listen, sich zu überlegen, wie lang dauert welche Aufgabe, wann muss sie fertig sein. Das gibt dir Sicherheit. Die andere Person wird sterben mit dieser To-Do-Liste, weil sie wird sich maximal unter Druck gesetzt fühlen, dass sie quasi durchdreht. Das heißt, grundsätzlich ist schon mal der erste Punkt, was bin ich für ein Typ Mensch, wie tickt man naturell, was brauche ich? Ein gutes Zeitmanagement hilft letztendlich natürlich, wenn ich jetzt vorher alles im Überblick habe, dann kann ich es auch gelassener machen, verfall dann nicht in absolute Hektik und Stress, weil das wiederum löst ja auch unser Stresshormon Cortisol aus, was wiederum negative Gedanken quasi herbeiführt und ich werde destruktiv. So, also ich komme nicht mehr, ich werde ineffizient, ich komme nicht mehr so gut voran, man schludert, man hudelt, die Aufgaben werden dann nicht mehr so mit einem hohen Anspruch letztendlich fertig gemacht, weil wenn ich ein schlechtes Zeitmanagement habe und ich mache alles auf dem letzten Drücker, dann leidet die Qualität darunter. Und gerade in Projekten oder Gruppenarbeiten ist es ja oft so, dann sinkt ja auch die Stimmung.
Ja.
Weil wenn jetzt die eine Person immer alles super gestresst, super hektisch, super patzige Antworten gibt und unfreundlich ist und einfach eine schlechte Stimmung mitbringt, ja, da macht es mir auch keinen Spaß, mit der Person zu arbeiten. Und automatisch ist dann auch die Stimmung in der Gruppe total schlecht. Und dadurch sinkt ja auch wieder die Qualität oder dann die Leistungsfähigkeit von unserer Gruppenarbeit. Deswegen meines Erachtens ist ein gutes Zeitmanagement, was ist gut? Das Zeitmanagement, was zu der jeweiligen Person passt. Wenn die eine Person 4 Wochen vorher anfangen möchte mit 20 To-Do-Listen und kommt damit gut klar, ist ja alles wundervoll. Wenn die andere Person einen positiven Stress braucht im Sinne von, okay, ich brauche einen gewissen Druck, sonst kann ich mich gar nicht motivieren, dann findet diese Person halt ihr eigenes Zeitmanagement, wie ich quasi die Leistungsfähigkeit am besten abrufen kann. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig, sich selber gut organisieren zu können, damit man nicht ein einziger Stress Bollen, sage ich mal, ist, sondern trotzdem irgendwie noch mit ein bisschen Freude und Gelassenheit durchs Studium gehen kann und nicht, ich bin nur noch gehetzt von einem Projekt, von der einen Prüfung, von der einen Gruppenarbeit und irgendwie geht das Leben an mir vorbei, weil ich immer alles auf dem letzten Drücker mache.
Ein bisschen Gelassenheit, aber nicht so viel. Oder so eine...
Eine Balance zwischen welche To-Dos habe ich, dass ich mich gut aufstelle, gut strukturiere, dass ich gut durch meinen Studiumsalltag durchkomme und gleichzeitig aber auch nicht die schönsten Jahre des Lebens, die 20er sind ja oft, soll man ja auch leben, soll man ja auch genießen und sich da immer nur durchzuhetzen und durchzuprügeln und das Leben gar nicht mehr genießen zu können, das führte dann letztendlich zu dieser emotionalen Instabilität, was wir vorhin hatten. Dann kommt man völlig ausgebrannt aus dem Studium raus und ist jetzt auch keine, ja, wie soll ich sagen, auch kein Gewinn für irgendwelche Arbeitgeber, weil ich eigentlich fix und fertig bin von meinem Studium, weil ich mich da nur durchgehetzt habe und immer gestresst war. Mhm. Deswegen die Balance zwischen, ich bin bemüht und möchte, was für mich auch immer wichtig ist, eine gute Leistung erbringen. Und gleichzeitig sind die guten Noten eben auch nicht alles, sondern auch das Leben so zu genießen, wie es eben gerade da ist.
Das hilft eine oder der andere bei diesem Perspektiven. Und was ich auch in Gruppenarbeiten oft beobachtet habe, dass manche Menschen so oder Teammitglieder sprechen wirklich viel, sie kommunizieren viel und manchmal werden auch automatisch stärker wahrgenommen, unabhängig davon, wie viel sie tatsächlich gemacht haben. Mhm. Und das heißt nicht, dass auch so ruhige Menschen weniger leisten, aber Kommunikation beeinflusst stark, wie Kompetenz wahrgenommen wird. Mhm. Und Michelle, kennst du so zum Beispiel eine typische Situation beschreiben, in der jemand zum Beispiel mit guten Soft Skills wie Kommunikation klar im Vorteil ist? Vielleicht im Studium oder später im Berufsleben?
Letztendlich, wie du es beschrieben hast, in Gruppenarbeiten spricht ja nicht derjenige, der oft nicht der das meiste Fachwissen hat, sondern der sich am sichersten fühlt. Mhm. Das heißt, die Person, die sich in sich, also als Persönlichkeit, sehr sicher fühlt,
ja,
ein starkes Selbstvertrauen hat, Selbstbewusstsein hat, also ich bin mir bewusst über mich, ich vertraue mir selber, ich bin sicher in dem, was ich sage oder wie ich auftrete, die traut sich natürlich viel mehr in den Vordergrund zu treten als die Person, die immer zweifelt. Weil die Person, die immer an sich zweifelt und denkt, sie ist nicht gut genug, Angst hat, Fehler zu machen, die traut sich ja gar nicht, den Mund aufzumachen, weil im schlimmsten Fall sagt sie ja was Falsches. Das heißt, die hält sich zurück. Das heißt, die Person, die sich am sichersten mit sich ist, muss nicht zwangsläufig die Person sein, die fachlich am kompetentesten ist. Sie ist sich halt als Person sehr sicher, aber vielleicht nicht mit dem Inhalt. Damit ich überhaupt inhaltlich glänzen kann, das hatten wir vorhin auch schon, sollte ich aber sicher in mir sein, mit mir einigermaßen im Reinen, dass ich eben keine Angst habe, Fehler zu machen, dass ich mich traue, offen zu kommunizieren, dass ich mir und meinen Fähigkeiten vertraue, dass ich überhaupt die fachliche Kompetenz zum Ausdruck bringen kann. Weil wenn ich die ganze Zeit in der Gruppe beschäftigt bin, wie komme ich rüber, was denken die anderen, ist das jetzt klug, ist das unklug, wenn ich das sage, bin ich zu viel oder zu wenig, ja, dann bin ich ja nur mit mir beschäftigt und gar nicht mehr mit dem Inhalt und kann ja somit auch gar nicht glänzen und kann mich auch nicht positiv einbringen. Das heißt, die wichtigsten Skills sind meines Erachtens tatsächlich die Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mit mir einigermaßen im Reinen bin, dass ich mich überhaupt dort adäquat präsentieren kann, weil ansonsten schwimme ich eben immer unter dem Radar mit, weil ich ja immer Angst habe, aufzufallen. Mhm. Und somit werde ich auch nicht als die eloquenteste oder kompetenteste Person wahrgenommen, wenn ich mich ja nie traue, den Mund aufzumachen. Mhm. Weil es geht ja nicht um die Menge an Wörtern, die ich spreche, sondern wenn ich was sage, dass es Hand und Fuß hat, dass es inhaltlich stimmt und dass ich da dahinter stehen kann. Das heißt, nicht die größte Laberbacke ist jetzt auch am kompetentesten, sondern die Weisheit, wie sie sich vielleicht oft auch präsentieren muss. Aber für die Gruppenarbeit ist am wichtigsten, dass ich zu mir selber stehe und dass ich an mich selber glaube.
Das ist schon wichtig. Warum ist es immer der oder diejenige, die viel macht, weniger spricht? Also ich habe gemerkt, es ist nicht immer bei jeder Gruppenarbeit, aber ich habe so gemerkt, woran das liegt.
Ich würde nicht sagen, dass man das jetzt pauschalisieren kann. Oft ist es ja eben so, dass die Personen, die möglichst gut sein wollen, aus welchen Gründen auch immer, die geben sich sehr viel Mühe, stecken da viel Arbeit rein, fangen frühzeitig an, sind sehr akribisch, recherchieren total genau, haben viele Quellen, wie auch immer. Würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das zwangsläufig damit zu tun hat, ob ich mich jetzt traue, in der Gruppe dann zu sprechen, sondern dass die einfach andere Kompetenzen haben. Die Personen, die oft sehr extrovertiert sind, offen auf andere Menschen zugehen können, gerne sprechen, offen kommunizieren können, heißt ja deswegen nicht, dass sie weniger bemüht sind. Die haben einfach andere Stärken. Das heißt, wir haben ja die introvertierte Person, die vielleicht einfach gar nicht so eine aufgeladene soziale Batterie hat, wie vielleicht die extrovertierte Person, die jeden Tag gerne 20 Leute um sich herum hat und in vielen Gruppen privat abhängt. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass die eine Sache mit der anderen zusammenhängt, sondern eher, welche Stärken bringe ich mit in die Gruppe? Weil wenn jetzt die eine Person eher introvertiert ist, aber sehr gut im Recherchieren und im strukturierten Arbeiten, das ist ja wundervoll, hat aber vielleicht Hemmungen in der Gruppe, das zu präsentieren. Und dann habe ich vielleicht die extrovertierte Person, die gerne kommuniziert, die gerne redet, die sehr selbstsicher ist, die sehr beliebt ist bei den anderen, weil sie offen auf sie zugehen kann. Und dann kann die ja das auch vorstellen. Das heißt, ich würde sagen, in der Gruppenarbeit ist es eher wichtig, dass die jeweiligen Stärken sich gut ergänzen. Und nicht, dass es ein Wettkampf ist, wer redet jetzt wie viel, wer bereitet wie viel vor, sondern dass man eher von Anfang an weiß, okay, ich bin eher die ruhigere Person, ich übernehme die Recherche und das andere Projektmitglied kann ja sagen, okay, finde ich super, ich mache dann den Part, dass man das vorstellt oder Interviews führt oder was auch immer.
Ja, ich glaube so, dieses klare Kommunikation am Anfang, dass man auch die Aufgaben genau verteilt, je nach Fähigkeiten, das ist ganz gut am Anfang, ja. Und gerade in der Gruppenarbeit auch natürlich entstehen Konflikte. Konflikte können auch positiv sein. Heute, also ich sehe auch die Konflikte, dass es so eine respektvollere Diskussion sein muss. Und sogar ist es ein wertvoll, auch sie zeigt, dass Menschen mitdenken, Verantwortung übernehmen und gemeinsam eine bessere Lösung finden wollen. Und meine Frage an dich, Michelle, welche Rolle spielen Gruppenarbeiten oder Präsentationen und Konflikte für persönliche Entwicklung von Studierenden?
Die Persönlichkeit entwickelt sich ja in schwierigen Situationen. Also wenn immer alles glatt läuft, immer alles super ist, immer alles Harmonie und alle verstehen sich gut, dann bleibe ich ja im Status quo. Erst wenn es ja mal hapert, wenn es mal scheppert, wenn es mal einen Konflikt gibt, dann muss ich ja über mich hinauswachsen und überlegen, wie können wir das jetzt lösen. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung entsteht immer in einem Tal, also immer in einer Konfliktsituation. Das heißt, die Gruppenarbeiten oder die Arbeit mit verschiedenen Menschen führt mich ja erst zu einem Konflikt, weil wenn ich immer alles alleine mache, habe ich ja keinen Konflikt.
Ja.
Weil dann denke ich ja immer nur in meinen Gedankenkreisen und habe ich ja niemanden, der mich darauf hinweist, dass mein Gedanke vielleicht schwierig ist oder vielleicht falsch. Das heißt, die Konflikte fördern Wachstum, dass ich darüber nachdenken kann, was habe ich vielleicht gut gemacht, was habe ich falsch gemacht, was könnte ich das nächste Mal besser machen, wie war mein Ton, welche Wortwahl sollte ich verwenden, um Kritik zu äußern. Das geht ja nur, wenn ich mal mit jemandem aneinander ecke oder wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben, damit ich dann darüber nachdenke, okay, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen.
Also man lernt nur, wenn es unangenehme Situationen erlebt hat, oder?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja?
Also wenn jeder jetzt auch an sein Leben zurückdenkt, es sind ja immer die schwierigen Momente, egal ob Schicksalsschläge sind, ob Freundschaften enden, Konflikte mit den Eltern, mit Geschwistern, in der Schule, mit Lehrern, mit wem auch immer. Es sind ja immer die schwierigen Situationen, die mich verletzen. Und weil ich diesen Schmerz ja nicht fühlen will, suche ich ja in meinem Gehirn nach Lösungen, wie komme ich aus diesem Schmerz raus. Weil ja keiner in Gruppenarbeiten permanent anecken will, nervt mich der Konflikt ja so sehr, dass ich dann zu Hause vielleicht drüber nachdenke, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, weil ich habe ja keine Lust, dass es immer einen Konflikt gibt.
Ja.
Das heißt, wenn es ja keinen Konflikt gäbe, dann würde ich ja nicht drüber nachdenken, was ich in Zukunft besser machen könnte, sondern ich würde ja immer im Status quo bleiben, immer auf der gleichen Stufe, sage ich jetzt mal, weil es besteht ja dann gar kein Anlass, drüber nachzudenken, was habe ich vielleicht richtig gemacht, was könnte ich besser machen, weil ich schwimme ja immer gleich durch und es gibt ja niemanden, der mir den Spiegel vorhält und sagt, okay, vielleicht könntest du dieses oder jenes in Zukunft besser machen.
Aber so, wenn man zum Beispiel durch Konflikte geht, ist es manchmal schlimm für Gehirn und so, wenn man so denkt, oft kann man wissen, okay, das ist ein Lerneffekt für mich.
Das ist letztendlich die Zusammenfassung unserer letzten Podcast-Folge. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Gefühle unser Handeln. Wenn ich jetzt einen Konflikt habe, dass mir jemand den Spiegel vorhält und sagt, finde ich blöd, wie du das gemacht hast oder wünsche ich mir in Zukunft anders und ich gehe dann rein und bewerte mich negativ dafür und sage, ich bin so blöd, ich bin nicht gut genug, warum passiert das immer mir und ich mich selbst abwerte, dann lerne ich da wenig daraus, weil ich fühle mich ja einfach nur schlecht.
Ja.
Und wenn ich mich schlecht fühle, dann rufen wir ja unsere eingespeicherten negativen Glaubenssätze ab, die ich ja aus der Kindheit habe. Wenn ich aber positiv über die Kritik nachdenke und sage, okay, ist vielleicht kurz unangenehm, weil, muss man auch ehrlich sein, wer mag schon gerne kritisiert werden, aber ich es nicht zu sehr persönlich nehme, sondern als Chance zu wachsen, da kann ich da drauf blicken und sagen, okay, ich nehme die Kritik jetzt mal an. Die Art und Weise, wie die Kritik vielleicht geäußert wurde, darüber kann man streiten, das kann man dann immer noch sagen, wie du es gesagt hast, fand ich schwierig. Aber die Kritik per se, wenn sie konstruktiv geäußert wurde, ist ja letztendlich gut. Das heißt, entscheidend, ob es ein Lerneffekt ist oder ob es mir danach noch schlechter geht, ist, wie ich mit dieser Kritik umgehe, mit diesem Konflikt, ob ich mich dafür abwerte oder ob ich eine neutrale Sichtweise habe und mich frage, okay, was kann ich daraus lernen, was kann ich in Zukunft besser machen?
Wenn man das jetzt alles hört, merkt man, dass auch Soft Skills entstehen nicht von heute auf morgen. Bei mir hat sich auch besonders die Kommunikation über mehrere Projekte hinweg entwickelt. Ich musste erst lernen, dass ich nicht perfekt sprechen und alles perfekt formulieren muss. Und ich musste auch lernen, dass Klarheit nicht unhöflich ist. Michelle, wenn wir über langfristige Entwicklung sprechen, welche kleinen Gewohnheiten haben deiner Meinung nach langfristig den größten Einfluss auf Soft Skills?
Ich glaube, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt, sondern kleine Schritte geht. Kleine Schritte, wie man das etablieren kann, ist, dass ich mir zum Beispiel jeden Abend 3 Fragen stelle und 10 Minuten am Abend reflektiere. Also, was lief heute gut an meinem Tag, was war heute schwierig, wie habe ich reagiert, was könnte ich in Zukunft besser machen, dass man quasi daran arbeitet, mal sich selbst zu reflektieren, das ist ja der wichtigste Step, erstmal zu gucken, wie ticke ich, wie funktioniere ich, was brauche ich. Und erst wenn ich das weiß, kann ich ja den nächsten Step machen, die offene Kommunikation. Die meisten Leute wollen direkt mit der Champions League anfangen, also mit der schwierigsten Sache in unserer Gesellschaft, dass wir offen kommunizieren, weil das können ja die meisten nicht, wissen aber gar nicht, was eigentlich ihr Punkt ist. Das heißt, der wichtigste Schritt ist erstmal rauszufinden, was brauche ich, wie tick ich, was liefen gut, was ich gemacht habe, was könnte ich besser machen, dass ich quasi in die Selbstreflexion mit mir selber gehe, damit ich es dann erst anderen präsentieren kann. Und das kann jeder für sich jeden Tag einfach üben, indem er sich ein Büchlein kauft oder digital arbeitet und sich immer jeden Tag die gleichen Fragen stellt und ein Gefühl für sich selber bekommt, was brauche ich und wie möchte ich behandelt werden und wie kann ich das am besten rüberbringen.
Also Entwicklung entsteht durch kleine Steps, kleine Schritte. Natürlich, viele Studierenden wünschen sich bei solchen Themen wahrscheinlich etwas Konkretes. Du hast gesagt, es kann so Tagesbuch sein. Oder? Dass man so schreibt jeden Tag, was sind so die 3 wichtigsten Sachen, die man schreiben muss?
Also der Punkt, wie ich es gerade gesagt habe, Journaling nennt man das ja. Ich habe ein Buch, ich kann es auch sprachlich machen, wenn Menschen eher den sprachlichen Zugang haben, kann ich mir auch selber eine Sprachnachricht aufnehmen und mich einfach fragen, einmal, wie ist meine Selbstwahrnehmung? Also wie wirke ich auf andere? Was fällt mir leicht? Was kann ich gut? Wo vermeide ich vielleicht noch gewisse Situationen oder welche Dinge fallen mir besonders schwer, dass ich einfach in die Selbstreflexion gehe, in die Selbstwahrnehmung, wie ticke ich denn? Also wenn ein normaler Studientag ist, es gibt jetzt keine Prüfung, keine Gruppenarbeit, dann kann ich abends nach Hause gehen und sagen, so, was war denn heute gut? Hatte ich heute ein gutes Gespräch? War es eine schwierige Situation? Was fand ich daran schwierig? Ich habe mich nicht getraut, meine Meinung zu sagen, okay, warum habe ich mich nicht getraut? Also dass man wie in so eine Art Selbstgespräch geht und den Tag reflektiert, und sich fragt, okay, warum ist das schwierig für mich? Was fällt mir leicht? Wie möchte ich denn überhaupt wahrgenommen werden? Wenn so eine Gruppenarbeit ist, ja, welche Rolle hätte ich denn gern? Wäre ich gerne der Extrovertierte, traue mich aber gar nicht, meine Meinung zu sagen. Dann muss ich natürlich reingehen und mich fragen, ja, warum traue ich mich denn nicht, meine Meinung zu sagen? Das heißt, der wichtigste Step ist, auch das, was du gerade gesagt hast, diese kleinen Schritte, mich jeden Tag mich mit mir selber zu beschäftigen, wie bin ich durch den Tag gekommen, was war gut, was war nicht so gut, was wünsche ich mir beim nächsten Tag anders oder in der nächsten Situation. Ob das jetzt Journaling ist, ob das ein Tagebuch ist, ob das eine Sprachnachricht an mich selber ist oder ein Gespräch mit anderen, das kann man nutzen, wie man möchte, was zur jeweiligen Persönlichkeit passt. Grundsätzlich ist aber das Fazit, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Auf welche Art und Weise, das ist dann irrelevant.
Ja, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man von sich selbst ändert, weil jedes Semester werden so andere Gruppen arbeiten. Also man kommt klar bei einer Gruppe und bei anderen nicht. Aber wenn es so lange Zeit nicht was geändert hat und immer so dieses, was du gesagt hast, am Abend hat man so geschrieben, was kann ich ändern, aber lange Zeit wurde nicht was geändert oder was entwickelt, woran das liegt?
Ich würde sagen, das ist einfach die Tatsache, dass wir oft blinde Flecken haben. Also das ist auch mein Berufsalltag. Das Magische am Therapeuten sein oder als Psychologin ist ja, kluge Fragen stellen.
Mhm.
Ich kann mich ja auch nicht selber therapieren, ich muss ja auch wohin gehen.
Ja.
Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, okay, das mache ich ja alles und ich probiere das aus, aber ich merke keine Fortschritte, dann würde ich immer sagen, holt euch einen Experten, eine Expertin, die euch dabei hilft. Weil man ist blind für die eigenen Schattenseiten. Mhm. Man sieht oft nicht, wo es hapert, an welches Zahnrädchen hängt jetzt, dass ich nicht vorankomme.
Ja.
Und da muss man jetzt nicht 5 Jahre Therapie machen, sondern da reichen 1, 2, 3 Coaching-Einheiten. Das, was ich eben dann oft auch mit meinen Klienten mache, dass man eben guckt, okay, was sind denn deine Ängste und wo hapert es denn?
Mhm.
Was bräuchtest du denn? Also welche Hilfestellungen bräuchtest du denn, dass es hilft? Und da helfen die Gespräche eigentlich immer dann zu gucken, okay, warum bin ich so? Wie ticke ich? Und warum fällt mir dieses oder jenes so schwer und was bräuchte ich, damit es mir leichter fallen würde? Das heißt, wenn man mit Bücher lesen, Podcasts, YouTube-Videos und Journaling und solchen Sachen selber wirklich nicht mehr weiterkommt, dann ist wirklich meine Meinung, hol dir jemanden, hol dir einen Experten, such jemanden, mit dem du ein bisschen quatschen kannst, der dir ein paar Tipps gibt, individuell. Weil Bücher und Podcast-Folgen sind immer sehr allgemein.
Allgemein, ja.
Das heißt, man muss die eigenen Schatten wirklich anschauen und die eigenen blinden Flecken, weil die sind ja bei jedem Menschen unterschiedlich.
Mhm.
Und dann geht man auch mit einem großen Impact eigentlich raus und kann das dann auch nutzen, damit es in Zukunft besser läuft. Also Mut zu haben, sich Unterstützung zu holen, das nicht als Schwäche anzusehen, sondern als Riesenstärke, dass man eben effizienter sein möchte.
Mhm.
Und in anderen Bereichen hole ich mir ja auch einen Experten. Also darf ich es ja auch bei der persönlichen Weiterentwicklung machen und bei der mentalen Stärke.
Mhm. Danke für die Tipps, Michelle. Ich habe auch eine Gedanke. Ich habe auch so lange gedacht, dass so persönliche Entwicklung bedeutet, wirklich schnell, selbstbewusst, perfekt organisiert und immer souverän zu sein. Aber heute glaube ich, genau dieser Druck kann auch hinderlich sein. Was machen die Studierenden oft falsch, wenn sie an sich arbeiten wollen?
Sie sind ungeduldig.
Ja.
Sie setzen sich zu sehr unter Druck. Sie denken, es muss von heute auf morgen gehen, dass man einen Schalter umlegt im Gehirn und dann funktioniert das. Und das ist oft das Frustrierende, auch in meiner Arbeit. Das braucht einfach ein bisschen Zeit.
Mhm.
Das geht nicht von heute auf morgen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das braucht einfach Übung.
Ja.
Genau, also wenn wir jetzt eine ganz einfache Metapher nehmen, viele gehen bestimmt ins Gym und wollen Muskelaufbau betreiben. Ja, der Bizeps wird auch nicht von einem Training wird erwachsen und wird kräftig, sondern ich brauche einen Trainingsplan und ich muss das durchziehen über eine längere Zeit und da dahinter bleiben. Und genauso ist es hier. Das heißt, wenn ich mir ein Softskill aussuche, besseres Zeitmanagement, offene Kommunikation, besserer Umgang mit Kritik. Ich nehme mir ein Ziel. Also erstens, ich will nicht an allen Fronten gleichzeitig quasi arbeiten, sondern ich setze mir ein Ziel.
Mhm.
Dann probiere ich es erstmal alleine. Was kann ich tun, um dieses Ziel quasi zu erreichen? Wie kann ich ein besseres Zeitmanagement haben, ein effizienteres? Wie kann ich offener kommunizieren? Dann kann ich mir Literatur zulegen und wenn das quasi alles nicht den Erfolg bringt, den ich gern hätte, dann wiederum einfach jemanden suchen, der mir da hilft.
Mhm.
Also eigentlich genau die gleiche Einstellung, die wir im normalen Leben auch haben, auf Studium übertragen. Also wenn jetzt jemand morgens aufhört und sich denkt, ich will jetzt Marathon laufen, ja, da hole ich mir ja auch jemanden, der schon mal Marathon gelaufen ist und hole mir Tipps von dem.
Mhm.
Ich gehe ja nicht zum Couch Potato, der noch nie Sport gemacht hat und hole mir Tipps, sondern ich gehe ja zu demjenigen, der da schon positive Erfolge irgendwie verzeichnet hat und der sich damit auskennt. Und genauso ist es hier. Wenn ich etwas lernen möchte, was ich noch nicht so gut kann, ja, dann soll ich mir vielleicht eine Person suchen, die das schon kann. Und
Stimmt.
sie ansprechen und fragen, okay, wie machst du das? Das heißt, keine Angst haben, keine Scheu haben, weil man dann vielleicht Angst hat, dass man schwach ist, sondern wenn man das Ziel hat und man möchte da besser werden, dann darf ich auch jemanden fragen, der sich da gut auskennt. Ob das ein Kommilitone ist, ob das ein Coach ist, ob das ein Freund ist, spielt ja keine Rolle. Hauptsache, ich rede mit Menschen, die da schon sind, wo ich gern wäre.
Ja, das spricht mir wirklich aus der Seele, dass man nicht so unter Druck sein muss. Also das kommt nicht so von heute auf morgen. Glaubst du, dass es so private Situationen auch auf die Soft Skills beeinflussen?
Also grundsätzlich werden die ganzen Soft Skills in der Kindheit gebildet. Mhm. Das heißt, was habe ich für Vorbilder, wie wird mir das vorgelebt, welche ja. Stärken werden gefördert, weil wir ahmen das die ersten 10 Jahre einfach nach. Mhm. Also wenn ich zu Hause so aufwachse, wir können über alles reden, ich darf meine Meinung sagen, ich werde gehört, dann werde ich auch so eine erwachsene Person werden. Mhm. Wenn natürlich dann ein Schicksalsschlag kommt, dann kann ich grundsätzlich schon erstmal verunsichert sein und bin in dem Loch, wie es ja so schön überall formuliert wird, ich habe eine depressive Phase. Das mhm. ist auch alles völlig legitim. Aber grundsätzlich, wenn ich eine Fähigkeit besitze, dann besitze ich sie. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich einmal Fahrradfahren gelernt habe, dann kann ich Fahrrad fahren. Das ist so. Das heißt, selbst wenn es einen Schicksalsschlag gibt oder eine schwierige Phase, deswegen verlerne ich das Fahrradfahren ja trotzdem nicht.
Ja.
Und genauso ist es hier. Wenn sich die Psyche einmal gemerkt hat oder das Nervensystem, dass offene Kommunikation sich sicher anfühlt, dann fühlt sie sich sicher an, auch mhm. wenn es mal einen Konflikt gab. Das heißt, es wirft einen jetzt nicht total aus der Bahn. Mhm. Aber ja, man darf sich da schon milde und menschlich begegnen, dass man jetzt nicht immer 365 Tage die gleiche Leistung abruft. Es gibt einfach gute und mal schwierigere Tage ja. und es ist okay.
Mhm. Ein Thema, das dabei immer wieder auftaucht, ist die Selbstreflexion. Ich glaube, auch Selbstreflexion ist auch sehr wichtig, aber ich habe auch gemerkt, dass man manchmal zu viel nachdenkt und dann eher in Selbstkritik landet. Man fragt sich zum Beispiel, habe ich richtig reagiert? War ich zu ruhig? War ich zu direkt? Welche Rolle spielt Selbstreflexion für Soft Skills? Und wo liegt die Grenze zwischen dieser gesunden Reflexion und zu viel Selbstkritik?
Letztendlich das, was wir vorhin schon besprochen haben, die Art und Weise, wie ich darüber nachdenke. Also wenn ich jetzt diese tägliche Übung mache, dass ich mich frage, was lief heute sozial gut? Was lief heute inhaltlich gut? Dass ich mich eben nicht mit anderen vergleiche. Dass ich nicht super kritisch in mir bin, ich strebe nach Perfektion, weil es das nicht gibt, sondern ich mich an den kleinen Dingen festhalte, was ist mir denn heute alles gelungen? Einfach, ich war schon einfach so basic. Ich war heute pünktlich. Ich hatte alle Sachen dabei. Ich habe an alles gedacht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe die Übung verstanden. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Dass ich milde mit mir bin, dass es nicht immer den Mount Everest braucht, damit ich mich loben kann, sondern dass es oft die kleinen Dinge sind. Aha. Das heißt, die Selbstreflexion hat den Sinn, dass ich auf mich selber blicke und mir milde begegne und sage, okay, wie geht's mir denn überhaupt damit? Der Sinn ist ja nicht, immer schneller, höher, weiter durchs Leben zu gehen, sondern letztendlich, ganz philosophisch gesprochen, glücklich zu sein. Und wenn ich mich immer mit anderen vergleiche, mich immer abwerte, mich bewerten lasse von anderen, bin ich nicht glücklich, weil dann bin ich fremdbestimmt. Das heißt, die Selbstreflexion hat den Sinn, mit mir eigentlich ins Reine zu kommen und eigentlich zu überlegen, mag ich mich so? Finde ich mich gut, wie ich so bin? Oder wäre eine andere Charaktereigenschaft oder ein anderes Verhalten vielleicht irgendwie besser oder angenehmer?
Mhm. Spannend. Also man muss durch diese Selbstreflexion nicht kleiner machen, sondern mehr dieses gemilde Selbstreflexion, dass man nicht so viel sich selbst verurteilt.
Ja, weil der Sinn ist ja nicht, ich soll jeden Tag 3000 Gedanken damit verschwenden, wie wirke ich, wie bin ich, wie finden mich andere, sondern wie finde ich mich. Der wichtigste Mensch im Leben ist man selbst.
Spannend. Wenn man sich Menschen anschaut, die sich persönlich stark entwickeln, gibt es ein bestimmtes Mindset, das besonders hilfreich ist?
Um erfolgreich zu sein?
Ja, dass man so persönlich stark entwickelt.
Der Grundsatz ist schon mal positives Denken.
Ja.
Dass man sich kluge Fragen stellt. Also eine Fragetechnik, die ich im Coaching auch oft verwende, ist, warum schickt mir das Leben diese Situation oder diese Menschen? Das sind drei Antwortmöglichkeiten. Ist es ein Geschenk, ist es eine Prüfung oder ist es eine Lektion? Das heißt, ein positives Mindset machen die Gedanken aus, dass ich keine Angst habe, Fehler zu machen. Wir haben eine ganz, ganz schlimme Fehlerkultur hier in Deutschland. Alle haben immer Angst, Fehler zu machen. Fehler sind letztendlich Helfer. Wenn ich keine Fehler mache, stagniere ich. Also ganz einfach als Kind, wir fangen an zu laufen, fallen hin. Da haben hoffentlich keine Eltern gesagt, du wirst niemals laufen können. Sondern man hat den Menschen quasi motiviert und gesagt, hey, mach gar nichts, steh auf und du wirst es schaffen. Mhm. Und heutzutage können wir alle irgendwie durch die Welt laufen und keiner krabbelt. Das heißt, positives Mindset hängt auch davon ab, wie ich mit Rückschlägen umgehe und ob ich mich eben abwerte oder ob ich eigentlich dankbar dafür bin und sage, okay, das ist eine Chance, dass ich daraus lernen kann, dass ich wachsen kann, damit ich es in Zukunft besser mache. Mhm. Das heißt, das Mindset der ganzen, was auch immer erfolgreich für jeden jeweils bedeutet, der eine meint, man ist finanziell frei, der andere meint, ich habe Titel, ich habe eine Familie mit Garten und Hund, Erfolg definiert ja jeder unterschiedlich. Letztendlich, dass ich mich nicht fertig mache für die Dinge, die vielleicht nicht auf Anhieb nicht klappen, sondern dass ich mich eben frage, okay, was muss ich machen, damit es klappt?
Okay. Was waren nochmal die drei Sachen? Also, wenn eine Situation nicht so gut läuft und danach wir fragen uns, ob es ein Geschenk,
eine Prüfung,
ein Geschenk, eine Lektion.
Genau.
Das ist spannend. Und wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich weiß eigentlich, dass ich an meinen Soft Skills arbeiten möchte, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Michelle, was wäre dein erster Schritt für jemanden, der nicht weiß, wo er anfangen soll?
Tatsächlich das, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, sich mit sich selber auseinandersetzen. Gar nicht ins Außen blicken, was erwartet meine Gruppe von mir oder meine Kommilitonen oder wie soll ich sein, sondern wie möchte ich sein. Das heißt, der erste Step ist Selbstwahrnehmung. Wie finde ich mich? Bin ich gerade zufrieden? Mhm. Bin ich gerade glücklich in meinem Studium oder nicht? Oder bin ich eigentlich nur genervt? Hab gar keine Lust, in die Vorlesungen zu gehen? Bin immer nur gestresst, immer nur gehetzt. Ich treffe mich kaum noch mit Freunden, kaum noch mit der Familie, weil ich immer nur noch am Arbeiten bin und am Vorbereiten. Und eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf mein Leben. Dann ist ja der erste Punkt, okay, was stört mich eigentlich? Das heißt, ich muss mich selber mit mir beschäftigen und sagen, okay, was bin ich gerade glücklich? Und wenn nicht, was müsste sich denn ändern? Das heißt, der erste Step, um diese Soft Skills überhaupt etablieren zu können, sind wirklich wieder die Fragen, wie geht's mir gerade? Bin ich gerade glücklich? Bin ich gerade nicht glücklich? Warum bin ich nicht glücklich? Warum bin ich gestresst? Wie wirke ich auf mich? Also wenn man sich selber von außen sehen würde, wäre ich stolz auf die Version, die ich da gerade sehe? Oder würde ich mir denken, um Gottes Willen, der Mensch zieht immer ein Gesicht, hat immer schlechte Laune, ist immer gehetzt, rennt immer zur Hochschule? Oder würde ich sagen, okay, ist eigentlich eine glückliche Person, die hat eine positive Ausstrahlung, die kann freundlich auf andere zugehen? Und wenn ich mich eigentlich selber sehen würde, würde mir denken, um Gottes Willen, was ist denn das für eine unsympathische Person? Ja, dann darf ich mal hingucken und schauen, okay, was an meinem Leben passt eigentlich nicht, dass ich eigentlich immer so gestresst bin, dass ich so unglücklich bin. Das ist eigentlich meines Erachtens der wichtigste Step, dass ich mal auf mich selber gucke und mich frage, bin ich eigentlich gerade glücklich und erfüllt oder bin ich es nicht?
Ich glaube, das hilft richtig wirklich. Also man muss nicht so die sozialen Kontakte vernachlässigen, damit man lernt, sondern dass man so ausgleicht zwischen Freizeit, zwischen Studium und dann ist es für Gesundheit gut, motiviert man sich. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch ein paar persönlichere und etwas größere Fragen stellen. Wir haben jetzt viel über Studium, Soft Skills, Kommunikation, Konflikte und Entwicklung gesprochen, aber am Ende geht es ja nicht nur um bessere Leistung, wie du gesagt hast, oder bessere Karrierechancen, sondern auch darum, wie man mit sich selbst und mit anderen lebt. Wenn du alles auf eine Fähigkeit reduzieren müsstest, welche Fähigkeit trägt deiner Meinung nach am meisten zu einem erfüllten Leben bei?
Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung. Mhm. Wenn ich mir über mich selber bewusst bin und Verantwortung für mein Leben übernehme, dann kann ich auch so durchs Leben gehen, wie ich es gern hätte.
Ja.
Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, die suchen die Schuld immer im Außen. Wenn ich diesen Job hätte, wenn ich dieses Gehalt hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich dort und dort leben würde, dann würde es mir besser gehen. Wenn ich endlich meinen Traumpartner oder meine Traumpartnerin hätte, dann wäre ich erfüllt und liebenswert. Die suchen immer im Außen. Der Punkt ist aber, ich muss bei mir anfangen. Ich muss mir bewusst sein über mich selber. Was will ich vom Leben? Was macht mich glücklich? Wie sieht mein Wunschleben aus? Warum mache ich überhaupt dieses Studium? Warum will ich diesen Job? Warum will ich diesen Mann, diese Frau? Warum will ich dieses Haus? Warum will ich das haben? Weil wenn ich das nicht weiß, wie soll ich dann glücklich durchs Leben gehen, dann bin ich ja immer fremdbestimmt. Das heißt, in meinen Augen ist die wichtigste Fähigkeit schon, mich selber zu verstehen, um dann bewusstere Entscheidungen für mein Leben treffen zu können, damit ich langfristig dahin komme, wo ich hin will.
Ja, das bringt alles so richtig auf den Punkt. Also du hast gesagt Selbstbewusstsein und
Selbstverantwortung.
Schön, das können die Zuhörenden auch mitnehmen. Und mit all deinen Erfahrungen als Psychologin, was hättest du selbst im Studium gerne früher verstanden?
Dass Unsicherheit normal ist. dass man nicht immer perfekt sein muss, dass es keine Perfektion gibt, dass Fragen stellen keine Schwäche ist, um Hilfe zu fragen, sondern dass es auch mal leicht sein darf. Mhm. Ich habe ganz oft im Studium auch gedacht, es muss immer hart sein, es muss immer schwer sein, ich muss alles alleine schaffen, ich darf keine Hilfe annehmen, ich muss immer selbstsicher sein. Man vergleicht sich ganz viel mit anderen und das ist einfach total unnötig und pures Gift.
Ja.
Das heißt, mir hat es geholfen, wenn mir einfach mal jemand sagt, Michelle, es wird alles gut. Hier, leb dein Leben, vertrau dir und frag, wenn du was brauchst. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Auch mal mit jemandem über die Gefühle zu sprechen und sagen, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Und ich bin gerade total gestresst und ich bin unsicher. Und dass man einfach mehr bei sich bleibt und nicht immer so viel ins Außen blickt. Also eigentlich genau wieder das, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Es geht nicht am Ende des Tages darum, wie mich die anderen finden, sondern wie ich mich selber finde. Und ich war während meines Studiums auch zu sehr damit beschäftigt, dass man gute Noten hat, dass man da möglichst gut durchkommt. Ja, aber ich war mega unglücklich, weil es immer nur getrieben war und wenig Lebensfreude. Und ich glaube, mit dem Wissen von heute, wenn ich jetzt nochmal zurückreisen würde, 15 Jahre zurück, würde ich einiges anders machen.
Okay. Also nicht so hart zu dich selber. Aber ist es dieses, wenn man so strebt, so gut zu sein und so, das ist auch gut, damit man wirklich Leistung erreicht.
Definitiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die völlig...
So gelassen immer. Das ist schwierig.
Ich glaube, gelassen ist schon, ist da das falsche Adjektiv, schon gelassen, aber nicht so verbissen. Also Wir wollen ja auch kompetent sein und leistungsfähig. Das ist ja nicht der Punkt. Wir sollen ja jetzt auch nicht diese Gesellschaft werden, uns ist alles egal und keiner will mehr gut sein in seinem Job. Das führt ja auch zu nichts. Sondern der Weg dorthin ist entscheidend. Wie kann ich gute Leistungen abliefern, ohne mich selber komplett fertig zu machen und im Burnout zu landen? Weil die meisten meinen immer, dass möglichst vieles und möglichst viel Stress und ganz viel Härte und Kampf, dass das irgendwie einen zum Ziel führt oder bringt. Aber das ist es letztendlich nicht, sondern das sind genau die Menschen, die dann bei mir auf der Couch landen und sagen, ich komme nicht mehr klar in meinem Leben, weil ich bin völlig ausgebrannt.
Schade, ja. Ja, das ist wirklich wertvoll, gerade für Studierende, die vielleicht noch mitten in diesem Prozess sind und manchmal denken, sie müssen noch alles können und alles perfekt. Und ich glaube, auch viele Studierende fühlen sich manchmal unsicher oder zum Beispiel überfordert. Und ich kenne das selbst aus meiner Studienzeit. Man vergleicht sich, wie du gesagt hast, mit anderen, denkt, alle anderen seien selbstbewusster, strukturierter oder besser vorbereitet. Aber oft sieht man nur das Äußere und nicht, was andere innerlich beschäftigt. Und deshalb meine letzte Frage an dich. Was würdest du an Studierende mitgeben, die gerade an sich zweifeln oder das Gefühl haben, noch nicht selbstbewusst genug zu sein?
Dass es normal ist, dass man nicht immer alles sofort weiß. Dass man sich milde begegnet und den Druck rausnimmt. Der Lebensweg, der verläuft selten linear. Es ist immer ein Auf und ein Ab. Ansonsten wäre es auch langweilig. Das heißt, wenn man jetzt gerade vielleicht auf dieser Linie eher im Tal ist, dass man daran glaubt, ja, und es geht aber wieder nach oben. Es geht wieder hoch auf den Berg und es werden wieder leichtere Zeiten kommen und schönere Zeiten. Und wenn man nicht weiß, wie man da aus diesem Loch oder aus diesem Tal rauskommt, aus dieser Orientierungslosigkeit, aus der Unsicherheit, dann haben wir wieder die gleichen Punkte wie vorher schon besprochen. Dann darf ich um Hilfe fragen. Dann darf ich mich an Menschen wenden, die wissen, wie ich wieder aus dem Tal rauskomme. Und nicht glauben zu müssen, ich muss immer alles alleine schaffen, sondern was brauche ich, damit es leichter geht? Also nicht die Isolation, sondern in die Verbindung gehen. Mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun, die mich aufbauen, die mich lieben wegen meiner Person und nicht wegen meiner Leistungsfähigkeit.
Das ist echt eine wichtige Botschaft und ich glaube, viele können auch daraus mitnehmen, dass Unsicherheit nicht bedeutet, dass man falsch ist, wie du gesagt hast, sondern dass man sich auch gerade entwickelt. Michelle, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und deine Erfahrung und psychologischen Einblicke mit uns geteilt hast.
Ja, ich sage danke nochmal für die Einladung. Ich hoffe, dass die Zuhörenden ein bisschen was mitnehmen konnten Und wenn noch irgendwelche Fragen aufkommen, dann könnt ihr mich gerne immer kontaktieren. Dann stehe ich gerne helfend zur Seite.
Cool. Also auch die Webseite von Michelle Geuss, es ist in der Beschreibung. Da könnt ihr einen Beratungstermin buchen, oder?
Genau.
Cool. Und ich finde, du hast sehr schön gezeigt, wie wichtig Soft Skills nicht nur im Studium, sondern auch für persönliche Entwicklung sind. Wenn ich heute auf meine Studien zurückblicke, denke ich nicht nur an Prüfungen, Projekten oder Noten. Ich denke an die Momente, in denen ich gelernt habe, meine Stimme zu finden, an Situationen, die herausfordernd waren, aber mich genau deshalb weitergebracht haben. Denn manchmal lernen wir am meisten nicht dann, wenn alles einfach läuft, sondern wenn wir uns trauen zu wachsen. Danke auch an die Technische Hochschule Augsburg für die praxisnahen Erfahrungen und die Menschen, die Teil dieser Entwicklung waren. Und danke euch für Zuhören. Vielleicht nehmt ihr heute genau das mit. Soft Skills lernt man oft nicht dort, wo sie erklärt werden, sondern dort, wo man sie wirklich braucht. Und bis zur nächsten Folge der Hochschulkiste.